ARD.
Das größte Problem ist die Mentalität unserer Politiker. Es geht darum, dass die Politik eine Ideologie durchsetzen will. Die Ideologie, wir wollen uns ein anderes Volk aussuchen.
Die Werteunion, die neue, legt keinen Wert mehr auf die CDU und will außerhalb der CDU wirken. Und dann ist es nicht mehr mein Verein.
Als deutlich wurde, dass die Werteunion eine Partei gründen möchte, war für uns klar, dass wir einen Abgrenzungsbeschluss fassen. Parteien, die Rassismus und Antisemitismus in ihren Reihen dulden, die können für uns kein politischer Partner sein.
Diesmal geht's in der Spreepolitik um die Union. Und jetzt können Sie gern zurückfragen, um welche denn? Und da würde ich dann antworten, sehr gute Frage. Denn wir blicken jetzt zwar auch auf die CDU, also die Christlich-Demokratische Union, vor allem aber auf die Werteunion. Die ist mal mehr oder weniger aus der Union heraus entstanden oder sagen wir aus Ärger über die CDU. Aber mittlerweile ist aus ihr eine eigenständige Partei geworden und Werteunionsmitglieder in Berlin, die sind von dieser Entwicklung gar nicht so sehr begeistert. Wir blicken in dieser Spreepolitik-Ausgabe hinter die Kulissen der Berliner Werteunion. Und wo wir schon mal politisch rechts von der Mitte hinschauen, machen wir das auch in Brandenburg, nur ein bisschen anders. Dort ist nämlich am Wochenende AfD-Parteitag und es geht auch dort hinter den Kulissen hoch her. Aber dazu später mehr. Erstmal herzlich willkommen zur Spreepolitik mit Thorsten Gabriel. Ich gehöre zur landespolitischen Redaktion des RBB in Berlin. Und zu dieser Redaktion gehört auch Sabine Müller, die jetzt bei mir im Studio ist. Hallo Sabine.
Hallo Thorsten.
Sabine, wir beide haben in den vergangenen Wochen, ja, es ist glaube ich schon fast über einen Monat auch, versucht rauszukriegen, wer ist eigentlich die Berliner Werteunion? Also Ausgangspunkt war, es zeichnete sich ab, die Werteunion soll eine Partei werden. Wer turnt da eigentlich auf der landespolitischen Ebene rum?
Genau, ist glaube ich sogar noch länger als einen Monat her, dass wir da angefangen haben. Das war wirklich, als Hans-Georg Maaßen, also der ehemalige Verfassungsschutzpräsident, gesagt hatte, er will jetzt aus der Werteunion eine Partei machen. Und dann gab es ja im Januar war das noch.
Ja.
Ein Treffen, wo sozusagen die ersten Grundsteine dafür gelegt haben. Und da haben wir uns gedacht, okay, was passiert denn da jetzt in Berlin?
Genau, auch weil es eben relativ still war, muss man ja sagen. Also es ist nicht so, dass es bisher schon große Berichterstattung gab, irgendwie, dass man vor allen Dingen die Protagonisten kennen würde. Wer ist hier eigentlich, wer sind hier eigentlich diejenigen, die Statthalter des Hans-Georg Maaßen in Berlin? Da würde ich sagen, gucken wir gleich mal genauer und können vielleicht auch so ein bisschen beschreiben, wie wir da rangegangen sind. Aber vielleicht sollten wir am Anfang doch nochmal so ein bisschen Basisfakten aufrufen.
Auf jeden Fall.
Werteunion, die ist ja mal irgendwann entstanden. Und das hatte auch
wie
seinen
alle
Grund.
Parteien.
Genau. Vielleicht kannst du das einfach nochmal ganz kurz beschreiben.
Ja, die Werteunion war ja die längste Zeit eben keine Partei, sondern es war ein Verein. Der hat sich, die Ursprünge liegen 2017, da hieß das Ganze mal freiheitlich-konservativer Aufbruch erst, gegründet von Leuten, die in der CDU waren, in der CSU, wurde dann später umbenannt in Werteunion. Und das Ganze ist halt entstanden aus der Unzufriedenheit damals mit der Politik unter Kanzlerin Angela Merkel, vor allem auch Flüchtlingspolitik, aber es ging auch darüber hinaus. Und was man halt immer klar sagen musste, diese Werteunion, das war nie eine offizielle Parteiorganisation, obwohl die teilweise vom Gestus her so getan haben, als wären die das. Und wenn man ganz ehrlich ist, teilweise auch von Politikern und auch von uns Medien eigentlich so hofiert wurden. Da gab es zum Beispiel lange Zeit einen Vorsitzenden, der hieß Alexander Mitsch. Und ich erinnere mich noch, sozusagen in meinem vorherigen Leben war ich auch mal im ARD-Hauptstadtstudio, habe die Bundespolitik beobachtet und ganz oft war das so, Mitsch hat sich wieder geäußert, wieder Kritik an Merkel. Und die Medien, auch wir haben das teilweise auch so ein bisschen dankbar aufgegriffen, weil es gab ja so eine Zeit, da merkte man, es gärt irgendwie so total in der Union, viele sind unzufrieden, aber am Anfang haben das viele noch gar nicht so gesagt.
Nee, halt so eine Parteivereinigung, wie man es auch kennt, was weiß ich, bei der SPD, man spricht so vom Seeheimer Kreis und solchen Gruppierungen, die für bestimmte Inhalte stehen, nicht? Oder für bestimmte.
Genau, aber das sind dann ja offizielle Parteiflügel und
ja,
so
genau.
Weiter. Und das war die Werteunion eben nie. Aber sie hat fast so eine Stellung bekommen, einfach weil sie sich immer sehr pointiert, sehr konservativ geäußert hat. Alexander Mitsch, der damalige Vorsitzende, der wusste schon auch sehr genau, wo er pieksen musste, damit es Merkel, damit es der Union insgesamt wehtat. Also das war schon auch relativ geschickt, wie die sich da positioniert haben. Und man muss sagen, am Anfang hatten auch selbst teilweise hochrangige Unionsleute auch gar keine Berührungsängste. Also da ist zum Beispiel mal der damalige sächsische Ministerpräsident Milbrath auf einer Werteunion-Veranstaltung aufgetreten oder Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat ein Grußwort geschickt, hat gesagt, naja, also wenn wir hier wirklich wieder mehr konservativer und bürgerlicher werden, dann können wir auch die AfD klein halten. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre aber dann doch ziemlich gewandelt, dass man wirklich das Gefühl hatte, Werteunion, so richtig passt uns das eigentlich nicht, was die da machen.
Ich kann mich daran erinnern, hatte das verdrängt, aber es wurde jetzt im Zuge der Recherchen auch wieder aufgerufen, dass ganz am Anfang die Werteunion durchaus auch Stände auf Landesparteitagen hatte, wo eben auch verschiedene andere Organisationen stehen. Da wurde denen auch gestattet, hier könnt ihr mal eure Infoflyer verteilen.
Und die Leute sind da, glaube ich, auch also nicht irgendwie mit gerümpfter Nase dran vorbeigegangen, sondern man hat da gestanden, man hat mit denen diskutiert, man fand es schon auch ganz gut, dass es da Leute gab, die sehr bewusst gesagt haben, uns gefällt hier nicht alles, wir sind konservativ, aber klar, wir sind konservativ in CDU und CSU, wobei ja auch nicht alle Mitglieder in der Werteunion Parteimitglieder sind. Aber das war schon so auch ein bisschen, dass man sagt, klar, den rechten Flügel wieder ein bisschen stärken, rechten Rand abdecken und so weiter. Da hatte die Werteunion durchaus auch eine Funktion, klar.
Und dann ist aber trotzdem eine Entwicklung eingetreten, bei der dann auch merklich CDU-Leute auf Distanz gegangen sind.
Ja, so war das auch. In der Werteunion selbst gab es Streit, dass nicht mehr alle zufrieden waren mit dem Kurs. Dann wurde auch ein sehr konservativer Politiker, Max Otte, wurde dann zum Chef gewählt. Wir erinnern uns vielleicht, der ist dann später auch mal für die AfD oder von der AfD als Bundespräsidentenkandidat aufgestellt worden. Also man hat das tatsächlich intern und auch extern immer kritischer gesehen und tatsächlich Anfang letzten Jahres, Januar 23, gab es dann auch eine Beschäftigung damit im CDU-Präsidium und die haben dann auch ziemlich deutlich eine politische Missbilligung, hieß es damals, ausgesprochen, also wo dann drin stand, also wer Mitglied in der CDU ist, der kann nicht gleichzeitig Mitglied der sogenannten Werteunion sein. Das war jetzt kein formeller Unvereinbarkeitsbeschluss, aber schon eine ziemlich klare Ansage, mit denen wollen wir eigentlich nichts mehr zu tun haben.
Sowas haben wir jetzt auf Landesebene, zumindest von der Landes-CDU. Kann man das Radikalisierung nennen oder auch zumindest Distanzierung von der CDU oder Emanzipierung von der CDU der Werteunion, die ist ja auch mit einem Namen verbunden, mit Hans-Georg Maaßen, dem früheren Verfassungsschutzpräsidenten, der mittlerweile von seiner eigenen Organisation von damals jetzt selbst als Rechtsextremist eingestuft wird.
Genau, hat eine eigene Akte.
Ja, der hat das schon maßgeblich mit befördert, auch zu sagen, man muss loskommen von der Union, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Maaßen war Anfang 2019 zum ersten Mal bei der Werteunion. Das war auch sein erster öffentlicher Auftritt, nachdem er da geschasst worden war. Und ist dann auch relativ schnell Mitglied geworden und hat da ziemlich die Zügel in die Hand genommen. Und tatsächlich die Werteunion dann auch in eine Richtung gebracht, wo dann viele gesagt haben, da wollen wir eigentlich nicht so mitgehen. Weil das haben wir ja bei unserer Recherche hier in Berlin genau erlebt. Ja. Dass wir Leute erlebt haben, die sagen, klar, wir sehen manches, was in der CDU, in dem Fall in Berlin, also nicht CSU, sondern CDU passiert, ist sehr kritisch, sehen das auch heute noch kritisch, aber wir wollen gar nicht weg von der CDU, wir wollen in der CDU bleiben, wollen da unsere Stimme erheben oder unsere Fahne hochhalten, wie uns ein Gesprächspartner gesagt hat. Und da ist Hans-Georg Maaßen eben auf einem ganz anderen Trip, also hat irgendwann relativ deutlich gesagt, beziehungsweise im Moment heißt es ja, der Premium-Partner für eine Zusammenarbeit sei immer noch die CDU oder die Union. Aber man hat halt einfach gesagt, wir wollen eine eigene Partei sein. Und das, was Hans-Georg Maaßen und seine Vertrauten so an politischen Ansichten haben, das wollen wir eben jenseits von der Union betreiben und vorantreiben.
Jetzt hast du eben das Stichwort ein Gesprächspartner gesagt. Man muss ganz klar sagen, es ist dieser eine, der dann am Ende bislang überhaupt öffentlich in Erscheinung getreten ist für die Berliner Werteunion. Also es ist zwar so, dass wir auch mit anderen noch gesprochen haben, aber die wollen alle nicht raus aus der Deckung.
Wobei das ja kein Geheimbund ist, das muss man ganz klar sagen. Also wenn man da auf die Webseite geht, dann steht da auch, die und die Leute sind im Vorstand und der Vorsitzende ist Klaus-Peter Jürke, das ist hier ein Berliner Richter und so weiter. Ist nicht so, als ob die sich irgendwie total verstecken. Aber das haben wir tatsächlich gemerkt bei unseren Gesprächen. Die Leute haben schon Sorge, was heißt das, wenn wir uns öffentlich äußern? Der Mensch, der sich uns gegenüber tatsächlich bereit erklärt hat, dann auch mit uns vor Mikrofon, vor der Kamera zu reden.
Jürgen
Mattes heißt der, ist schon 82, ewig lang schon in der CDU, saß für die in den 70ern auch mal im Abgeordnetenhaus. Der hatte sich ja öffentlich geäußert, auch schon bevor er mit uns gesprochen hat, muss man sagen. Wir hatten schon lange mit ihm zu tun, hatten ihm auch immer gesagt, also wenn Sie was öffentlich sagen wollen, wir sind gerne für Sie da. Dann hat er zuerst mit der Welt gesprochen und als wir ihn darauf angesprochen haben, hat er gesagt, naja, die sei ihm ja auch sozusagen als konservatives Medium deutlich sympathischer als wir vom linken RBB. Haben wir ihm so ein bisschen gesagt, also
da sehen wir anders.
Sehen wir anders, dass wir da nicht irgendwie neutral über sie berichten könnten, aber gut. Ich glaube, die anderen in der Werteunion haben natürlich auch gesehen, Mattes hat sich geäußert und kurz darauf hat er Post bekommen von seinem Kreisverband in Berlin-Mitte, die gesagt haben, also Herr Mattes, Sie haben sich ja jetzt mehrfach öffentlich auch dazu bekannt, dass Sie Mitglied der Werteunion sind. Nun gibt es da ja einen Unvereinbarkeitsbeschluss der Berliner CDU. Erklären Sie uns doch mal bitte so ein bisschen, wo Sie sich eigentlich sehen, was Sie eigentlich vorhaben. Wo wollen Sie eigentlich hin? Wollen Sie in die neue Werteunion oder wollen Sie in der CDU bleiben? Sagen Sie uns mal, was Sache ist.
Ja, das fand ich auch bemerkenswert eigentlich, dieses Schreiben. Also auf der einen Seite konsequent, weil es in der Tat am 26. Januar von der Landes-CDU einen Beschluss gegeben hat, der gesagt hat, die Werteunion ist ein Irrweg, stand da drin. Und wer in der Werteunion bleibt, der kann eigentlich nicht mehr Mitglied der CDU sein. Und in der Konsequenz muss das natürlich heißen, dass jemand dann auch ausgeschlossen werden muss. Dass man aber in dem Schreiben dann just darauf Bezug nahm, dass sich jemand eigentlich ja gerade von der Werteunion distanziert, wie Jürgen Mattes, das fand ich schon einigermaßen bemerkenswert. Aber in der Tat, ja, es war sozusagen ein Schritt hin, bitte entscheide dich.
Ja, ich finde es auch so ein bisschen kurios, weil Jürgen Mattes uns schon sehr klar gesagt hat, nein, er will nicht in diese neue Partei. Er hat ja auch versucht, das Ganze noch zu verhindern, juristisch. Ich meine, das war ja auch so ein bisschen verwinkelter Prozess. Also wir hatten diesen alten Verein Werteunion und dann hat Hans-Georg Maaßen zusammen mit relativ wenigen Getreuen, also das war jetzt bei weitem nicht, dass da die Mehrzahl der alten Werteunionsleute versammelt war. Nee, der hat sich in Erfurt getroffen mit ein paar hundert davon und dann haben sie erstmal beschlossen, dass sie aus dem bestehenden Verein einen neuen Förderverein machen. Und dass der eben dann auch die neue Partei fördern soll. Ja. Genau. Und genau das hat dieser Jürgen Mattes, mit dem wir gesprochen haben, der im Vorstand der Berliner Werteunion war, Schriftführer, hat versucht, das noch vor Gericht zu verhindern, ist damit aber gescheitert. Also er hat da formale Argumente angebracht, das sei eben gar nicht okay gewesen, dass da so wenig Leute das entschieden haben. Damit ist er gescheitert. Mattes für sich selber hat entschieden, Thorsten, ja. Nicht wahr?
Er ist ausgetreten, genau, er hat seinen Austritt
aus
erklärt.
Aus der Werteunion, muss man sagen, nicht aus der CDU.
Nee, aus der CDU nicht. Das hat er uns auch gegenüber auch sehr, sehr klar gemacht. Er hat auch sehr, sehr deutlich gesagt, dass er von Hans-Georg Maaßen eigentlich nicht so wahnsinnig viel hält.
Ja, genau, er hat gesagt, also inhaltlich geht er damit nicht d'accord. Man muss vielleicht dazu auch nochmal kurz sagen, also Hans-Georg Maaßen, ja, früher Verfassungsschutzchef, du hast es eben schon gesagt, jetzt selbst im Visier des Verfassungsschutzes, äußert sich halt teilweise schon krass. Ich habe mir so ein paar Sachen nochmal aufgeschrieben.
Wir haben ihn ja auch gehört im Intro.
Genau. Dazu passt auch sehr gut Sachen, die er auch Anfang des Jahres gesagt hat in einem Tweet. Zum einen ging es gegen den politisch-medialen Raum und da hat er gesagt, die treibenden Kräfte hätten als Stoßrichtung einen, Zitat, eliminatorischen Rassismus gegen Weiße und den brennenden Wunsch, dass Deutschland verrecken möge. In einem anderen Interview hat er dann gesagt, es gebe eine grün-rote Rassenlehre, nach der Weiße als minderwertige Rasse angesehen werden und man deshalb arabische und afrikanische Männer ins Land holen müsse. Also das ist schon relativ starker Tobak. Er hat im letzten Herbst hat er dann auch einen Artikel geschrieben, der hieß eine Chemotherapie für Deutschland. Da hat der Migranten mehr oder weniger mit einem Krebsgeschwür verglichen und gesagt, also da braucht es schon schmerzhafte Operationen, um das Problem zu lösen. Also da war schon, glaube ich, auch unser beider Gefühl, also damit mit solchen Sachen will Jürgen Mattes tatsächlich nichts zu tun haben. Wobei wir, glaube ich, auch nicht verhehlen müssen, der ist schon sehr konservativ.
Ja, also der ist auch jemand, der durchaus befürwortet zu sagen, man muss mit der AfD auch reden. Und ich fand das auch wiederum sehr erklärlich, weil er ist jemand, du hast das gesagt, er war auch früher in den 70ern mal Mitglied der Abgeordnetenhausfraktion. Für mich ist er schon so ein CDU-Politiker der alten Schule. So sind sie mir in meinen Anfangsjahren als Reportern in den End-90ern sogar noch im Abgeordnetenhaus so ein bisschen begegnet. Und man muss ja auch sagen, auch in den 80ern, wurde auch in der CDU oder auch in der Politik überhaupt ja noch eine Sprache gesprochen, bei der wir heute sagen würden, das zieht uns jetzt irgendwie die...
Ja, es heißt immer jetzt, der Diskurs sei genau. So heftig und so.
Also, wenn man mal so ein bisschen schaut, wie in der Kohl-Ära, sage ich mal, auch über Zuwanderung gesprochen wurde, über Menschen, die ins Land gekommen sind. Dann
auch über politische Gegner gesprochen wurde.
Genau, also es war einfach noch so ein bisschen handgreiflicher auch in der Rhetorik. Und man spürt bei so Menschen wie Jürgen Mattes, die vermissen das. Also die vermissen dieses Zupackende, auch mal dieses übers Ziel hinausschießen und leben da auch nach meinem Eindruck so ein bisschen in dieser Vergangenheit. Und sie trauern dem auch nach, dass auch die CDU sich an der Stelle halt ein bisschen anders entwickelt hat und ich meine ja auch letztendlich dann auch mit der Zeit gegangen ist. Und ich glaube, da steht er, wenn man auch schwer abschätzen kann, wo stehen die anderen in der Werteunion irgendwie, aber ich glaube, er steht da nicht alleine, sondern gerade diejenigen, die auch ähnliche Jahrgänge sind, die fühlen das schon ähnlich.
Das kann ich mir schon auch vorstellen. Ich meine, er hat zu uns, als wir über die AfD mit ihm gesprochen haben, ja auch ganz klar gesagt, klar geht er zu deren Veranstaltung, redet mit denen, weil die meisten von denen seien doch auch aus der CDU dorthin gewechselt. Ja. Also da ist, glaube ich, schon, ich weiß nicht, ob Verbundenheit das richtige Wort ist, aber zumindest kennt er da viele und will da auch die Kontakte halten. Ich kann mir aber schon vorstellen, wenn es jetzt auch bei der hier Berliner CDU darum geht, wollen wir den auch bei uns behalten? Also wenn man sich zum Beispiel mal seinen Twitter, also Ex, früher Twitter-Account anguckt, er postet selber gar nicht so viel, aber was er liked, da, also liked er auch mal Aussagen von AfD-Politikern, die dann irgendwie hier in der Peter Kurt, also Ex-Finanzsenator-Affäre, die dann sagen, ja, Peter Kurt, das sei doch ein ganz aufrechter und integrer, und Kai Wegner, wenn er den dann kritisiert, das sei doch irgendwie ein politisches Leichtgewicht, der nur links blinkt, der nur rechts blinkt, aber dann links abbiegt und so. Sowas liked Mattes dann halt auch mal. Also da, glaube ich, ist nicht jeder in der Berliner CDU happy, wenn er sowas mitbekommt. Aber die Frage ist natürlich wirklich auch hier für den Landesverband, wollen wir bei solchen Leuten dann Parteiordnungsverfahren, also Parteiausschlussverfahren anstreben, oder sagt man, gut, da passt uns mal ein Like und so weiter nicht, aber insgesamt bekennt er sich klar zu uns und es ist für die Partei vielleicht auch nicht so schlecht, wenn wir solche Leute eher bei uns behalten, als dass wir sie sozusagen als Loose Cannons, also als schwierige Radikale, ja, woanders rumschwirren, ja, lassen.
Da sind wir dann bei der alten Frage, à la Franz Josef Strauß, wie viel rechts von der CDU darf es da eigentlich noch geben? Strauß hat seinerzeit die Frage ja beantwortet, nix, aber jetzt haben wir definitiv
was. Hat sich ein bisschen erledigt.
Das hat sich ein bisschen erledigt, aber möglicherweise, ja genau, muss über diese Frage auch nochmal gesprochen werden. Mir fiel bei der Gelegenheit, als du eben Kai Wegner aufriefst, gerade wieder ein, dass wir in einem unserer Recherchegespräche auch in der Tat ja darauf stießen, dass uns auch gesagt wurde, ja, also dass der Kai Wegner da mit seiner Bildungssenatorin jetzt ein Verhältnis hat, also das war sozusagen, da sind wir dann so bei ja, konservativen
Werten.
Das ist
degutant.
Das
ja,
kam ganz, ganz schlecht, ja, an. Also da wurde gar nicht über die Politik geredet, gar nicht darüber, ob, also im Gespräch merkt man auch, ja, naja, der macht eigentlich schon ganz gute Politik irgendwie, aber das geht jetzt gar nicht, und das war viel wichtiger als irgendwelche Sachpolitik.
Wobei, was ich auch spannend fand bei dem Jürgen Mattes, der also mit uns gesprochen hat, dass er ja auch sagte, er fühle sich in der CDU jetzt wieder viel mehr zu Hause, als er das eben unter Angela Merkel getan hat. Also da hat er auch mal gesagt, da war das eigentlich nicht mehr meine Partei, obwohl ich da nicht ausgetreten bin. Aber jetzt hat er gesagt, Friedrich Merz hat er eigentlich gar nicht so sehr erwähnt, also den Bundesparteichef, sondern Carsten Linnemann, den Generalsekretär. Also da hat er gesagt, ja, wenn ich sehe, was der so sagt, wo der so hin will, hat auch das neue Grundsatzprogramm und so erwähnt. Da hat er gesagt, da für ihn ist wirklich ganz klar, die CDU ist seine Heimat. Er will auch nicht zur AfD oder sonst wohin und eben auch nicht in die neue Werteunion, sondern er will da bleiben. Und er wartet jetzt halt mal, was er dann wieder hört aus seinem Kreisverband, nachdem er denen gesagt hat, bin aus der Werteunion ausgetreten, will bei euch bleiben, wie die jetzt antworten.
Genau, und gleichzeitig muss man auch sagen, bei jemandem, mit dem wir auch gesprochen haben, der sich nicht öffentlich äußern will, da war schon zu erkennen, dass es auch durchaus eine Reflektiertheit gibt, was gerade die Äußerungen von Hans-Georg Maaßen angeht. Also wo man auch sagen kann, okay, da ist eine konservative Haltung erkennbar, auch eine sehr konservative, aber trotzdem kein Nationalismus oder irgendwie irgendetwas, was man in Verbindung bringen könnte mit dem, was einen Hans-Georg Maaßen da von sich gibt und schreibt.
Ja, das stimmt. Ich glaube, in der Berliner Werteunion von den Leuten, die da bisher mitgemacht haben, das sind ja jetzt auch nicht rasend viele. Also wir haben mit dem noch Landeschef auch drüber gesprochen. Der hat gesagt, die aktuellsten Zahlen, die sind eigentlich aus dem letzten Herbst. Da seien es so gut 100 Mitglieder gewesen und so knapp 70 davon, die haben auch Mitgliedschaft in der CDU. Also für die geht es jetzt wirklich um die Frage, was machen sie? Ich glaube, da passiert hinter den Kulissen gerade wirklich sehr viel. Also dass gerungen wird, wer geht eigentlich wohin? Welche Leute kann man noch irgendwie auf seine Seite ziehen? Wir hätten total gerne auch gehört, was sagt denn jetzt die neue Parteiwerteunion dazu? Wir haben die natürlich auch angemailt, wir haben die angerufen. Da gab es dann auch erstmal eine freundliche Zurückmail des Sprechers. Ja, sagen Sie uns noch mal, worum es geht, und wir können gerne reden, und dann stillschweigen. Also dann haben wir nichts mehr gehört. Ich würde wirklich gerne wissen, wie viele neue Mitgliedsanträge haben die vielleicht auch bekommen. Die gibt's, das wissen wir sozusagen von den alten Werteunionsleuten, dass da in den letzten Wochen durchaus auch zu den Stammtischen, die es gibt, Leute gekommen sind, die eben sagen, genau wegen Maaßen will ich jetzt bei euch Mitglied werden. Aber das wird dann halt an die Bundespartei weitergeleitet. Also da hätte ich wirklich gern mal gehört, was habt ihr da für Zahlen? Wie sind die Eintritte? Wie sind die Austritte? Wer hat euch gesagt, dass er gehen will? Wie viele Leute haben euch gesagt, dass sie dazukommen wollen? Aber da wissen wir eben noch nichts, was wir gehört haben nach unseren Informationen, dass Maaßen wohl schon Vertraute von sich für Berlin und Brandenburg identifiziert hat, die da die neuen Landesverbände der Partei aufbauen sollen. Das sind nicht die Leute, mit denen wir gesprochen haben, die kritisch waren, das sind andere Leute. Also ich glaube, das wird noch ganz spannend zu sehen. Bleibt das so ein totales Splitterdings? Wie viele gehen da wirklich hin und wie viele sagen sich jetzt einfach von denen los?
Und eine andere Zahl, die wir so als gesichert sehen oder zu hören bekommen haben, sind, dass es sich wohl so um knapp 70 CDU-Mitglieder handeln soll, die in der Berliner Werteunion sind und die jetzt wohl auch mehr oder weniger dabei sind, sich zu neuen Ufern aufzumachen. Also eine konservative Heimat zu schaffen. Ein Forum haben sie gegründet, so ein ganz loses.
Ein konservatives Forum, genau, wollen sie das nennen. Und wollen, glaube ich, einfach diesen Gesprächszirkel irgendwie aufrechterhalten. Also sie wollen weiter einen Ort haben, wo sie wirklich sehr konservativ auch diskutieren können. Ohne Angst zu haben, dass dann jemand sagt, das ist aber gar nicht CDU-like oder das geht hier aber nicht. Das wollen sie auf jeden Fall weiter haben. Und Thorsten, du hast ja auch mit der Generalsekretärin der Berliner CDU, Tilly Klein, gesprochen und hast sie gefragt, was ist denn da überhaupt Stand mit diesen Leuten? Was wäre denn, wenn die so einen Gesprächskreis gründen?
Naja, und da hat sie halt gesagt, das muss man sich anschauen. Also sie hat nicht jetzt gleich gesagt, oh, da gucken wir aber sehr kritisch hin, sondern ja klar, also wer unsere Werte vertritt, und sie hat auch nochmal betont, die CDU sei ja nach wie vor auch konservativ. Sie spricht immer gerne von den drei Säulen, dem Konservativen, dem Liberalen und dem Sozialen. Und wer diese Werte vertrete, der sei eben jederzeit herzlich willkommen, auch zum Diskutieren. Also insofern, möglicherweise finden diejenigen, die jetzt dann aus der Werteunion austreten, an dieser Stelle dann wieder nochmal so eine Art Gesprächskreis, der dann eben innerhalb der CDU stattfindet.
Und die CDU guckt jetzt natürlich schon so ein bisschen, wer sind eigentlich die Leute, die im Moment noch in beiden Mitglied, also in der Werteunion und in der CDU Mitglied sind. Aber wir hatten jetzt aus den Gesprächen auch nicht den Eindruck, dass da gerade irgendwie mit einem total eisernen Besen durchgefegt wird. Also Ottilie Klein hat gesagt, sie weiß im Moment von so drei laufenden Verfahren, wo halt CDU-Mitgliedern gesagt wurde, was ist denn jetzt eigentlich Sache, wo wollt ihr hin und so weiter. Da wird es vielleicht noch ein paar mehr geben, aber mein Eindruck war schon auch, dass die CDU versucht, das jetzt nicht irgendwie gleich zu eskalieren, sondern das vielleicht erstmal auch noch auf so einer, ja, auf einer ganz niedrigen Ebene, genau, das zu regeln.
Ja, also sie waren relativ klar in ihrem Vorstandsbeschluss, wo sie gesagt haben, nee, das geht nicht miteinander.
Genau, also, und zwar nicht nur Parteiwerteunion, sondern auch wer in diesem neuen Förderverein Werteunion bleiben will, der kann auch nicht Mitglied in der CDU sein.
Genau, aber eben Ottilie Klein, die Generalsekretärin, sagt eben auch, das ist jetzt kein Massenphänomen, was aber sicherlich auch damit zusammenhängt, dass man eben von vielen gar nicht weiß, ob sie in der Werteunion noch drin sind oder nicht. Das weiß die Werteunion eher als die CDU, weil man natürlich als CDU-Parteimitglied nirgendwo ankreuzen muss oder auch nicht aufgefordert wurde zu sagen, hier bekennt euch mal. Also da wurde so eine Gesinnungsfrage wurde da eben nicht gestellt.
Ja, wobei es bei der Werteunion auch so ist, dass die relativ klar sagen, das sind natürlich selbst erklärte CDU-Mitglieder. Ja. Also die haben beim Eintritt in die Werteunion irgendwo angekreuzt, ich bin auch Mitglied in der CDU. Ob das nun alles stimmt, kann natürlich auch sein, dass sich manche Leute gedacht haben, das kommt bestimmt gut an, wenn ich hier sage, ich bin CDU-Mitglied. Also ich glaube, wir müssen am Ende noch mal gucken, wie viele waren das dann wirklich und wie viele mussten sich jetzt entscheiden und haben sich wie entschieden.
Also die Werteunion und die CDU, eine Geschichte mit noch vielen Fragezeichen, auf die wir natürlich weiter blicken werden und auch weiter recherchierend Bericht erstatten. Für heute erstmal vielen Dank, Sabine.
Ich danke dir, Thorsten.
Sabine Müller war das aus unserer landespolitischen Redaktion hier in Berlin. Und jetzt bleiben wir, wie angekündigt, am rechten Rand, wechseln aber nach Brandenburg. Da ist am Wochenende Parteitag der AfD. Der Vorstand soll neu gewählt werden und man kann sagen, ja, es geht hoch her in der Partei. Deshalb dröseln wir das jetzt mal auf. Wer kämpft da eigentlich gegen wen? Wer ist wer? Und wer will was? Und ich habe mir auch dafür eine fachkundige Gästin hier in den Podcast geholt, Stefanie Teistler aus der RBB Landespolitik-Redaktion in Potsdam. Hallo Stefanie.
Hallo.
Fangen wir mal an mit dem Status quo. Also man muss ja ganz allgemein sagen, wenn wir über Parteien reden, dann blicken wir häufig auf die Parlamentsfraktionen, weil dort eben das tagesaktuelle Geschäft stattfindet. Die Parteien sind mit ihren Landesvorständen so eher für die großen Linien zuständig. Und so ist das auch bei der AfD. In der Berichterstattung kommt da eben sehr häufig der Fraktionschef Hans-Christoph Berndt vor. Aber der ist ja nicht Parteichef in Brandenburg. Das ist Birgit Bessin. Deshalb fangen wir einfach mal so mit ihr an. Also Wer ist Birgit Bessin? Wofür steht sie? Und ja, wofür steht eigentlich ihr jetziger Vorstand?
Also Birgit Bessin ist so eine AfD-Politikerin auch in Brandenburg direkt aus der ersten Stunde. Also eigentlich fast seit Parteigründung ist sie mit dabei. Sie wurde auch schon 2014 in den Landtag gewählt. Also jetzt mittlerweile auch schon seit 10 Jahren, 2 Legislaturperioden ist sie da Abgeordnete. Und als die Partei damals nach ihrer Gründung, sage ich mal, auch noch heterogener war, also vor diesen ganzen Schälungen, die da nach rechts stattgefunden haben, da gehörte sie auch zu dem rechten Flügel der Partei. Und das so ziemlich wortwörtlich. Es gab ja damals den Flügel, und der sich quasi als völkisch-nationalistische Parteiströmung da auch verstanden hat. Und sie hatte damals diese Gründungsresolution, hatte sie mit unterschrieben. Sie galt auch lange als Vertraute des ehemaligen Landes- und Fraktionsvorsitzenden Andreas Kalbitz, der ja wahrscheinlich auch einigen noch was sagt.
Der dann ausgeschlossen wurde.
Genau, also dessen Parteimitgliedschaft annulliert wurde, heißt es ja, weil er eine Mitgliedschaft in rechtsextremen Vereinigung genau verschwiegen haben soll, als er in die AfD eingetreten ist. Naja, und heute steht sie halt für einen Antimigrationskurs, kann man sagen. Also es gibt kaum ein Thema, das sie nicht mit dem Thema Geflüchtete und Migration irgendwie in Verbindung bringen kann. Sie steht gegen alles, was irgendwie so als Grünen-Thema identifiziert werden kann. Und fährt so eine Politik, die Angst vor Überfremdung schürt, Angst vor Identitätsverlust und gegen alles, was irgendwie so staatliche Bevormundung empfunden wird oder empfunden werden kann.
Und ob sie jetzt nochmal neu antritt, daraus macht sie bislang ein großes Geheimnis. Für alle, die diesen Podcast hier übrigens nicht in der ARD-Audiothek hören, also jetzt vielleicht gleich direkt am Freitag, sondern im Inforadio am Samstag, je nachdem, wann sie uns hören, wissen sie jetzt vielleicht schon aus den Nachrichten, wie der Parteitag ausgegangen ist. Wir sprechen aber hier einen Tag vorher drüber und deshalb ist hier noch nichts entschieden. Also ja, Birgit Bessin, ich habe es gerade gesagt. Ob sie nochmal antritt, daraus macht sie ein Geheimnis. Gemutmaßt wird, dass sie es sein lässt. Aber was wir wissen, ist, dass sich René Springer um den Landesvorsitz bewerben will. Was weißt du über den?
Also René Springer, der hat im RBB bestätigt, dass er quasi antreten will. Der ist Bundestagsabgeordneter für die AfD Brandenburg, war auch Büroleiter des ehemaligen Vorsitzenden Alexander Gauland. In der aktuellen Legislatur ist er als arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion. Und ich glaube, einer breiteren Öffentlichkeit war er letztens bekannt geworden nach der Korrektivrecherche zu dem Treffen von Rechtsextremisten, unter anderem auch mit AfD-Mitgliedern in Potsdam. Mhm. Er zu diesen bekannt gewordenen Remigrationsplänen geschrieben hatte auf X, ehemals Twitter, dass quasi millionenfach Ausländer zurückzuführen, dass das kein Geheimplan sei, sondern ein Versprechen.
Und das sind ja Worte, die, sagen wir mal, so von in ihrer Radikalität auch mal durchaus von der AfD in Potsdam gewohnt ist, gerade auch aus dem Landtag, beispielsweise von Hans-Christoph Berndt. Dessen Name wird auch gehandelt, wenn es jetzt um den neuen Vorstand geht, unter anderem nämlich um den Vizevorsitz. Was weißt du darüber?
Genau, also Berndt hat gesagt, dass er antritt, wenn er vorgeschlagen wird, dass er sich nicht selber vorschlagen wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand seinen Namen in den Ring werfen wird, die ist relativ hoch. Also wird er sicherlich auch antreten, allerdings nicht für den Vorsitz, sondern für den stellvertretenden Vorsitz. Und ebenfalls für den stellvertretenden Vorsitz wird Daniel Freiherr von Lützow antreten. Der war schon lange im Parteivorstand, war dann aber mal in Ungnade gefallen in der Partei. Der hatte so eine Steuerhinterziehungsgeschichte und hatte auch zu Corona-Zeiten, war er irgendwie mit der Polizei aneinander geraten, weil er trotz Kontaktverbot auf einer Party war. Und genau, da ist er vor 2 Jahren wahrscheinlich auch deshalb aus dem Landesvorstand rausgewählt worden und jetzt will er da aber wieder rein und hat da wahrscheinlich auch gute Chancen.
Und kann man sagen, dass das Springer von Lützow und Berndt quasi sowas auch sich als Team quasi verstehen dann, dass da antritt?
Also von Lützow würde ich da jetzt nicht dazu zählen. Der galt, glaube ich, eher auch als Bessin-Vertraute. Ich meine, gestern gab es einen Bürgerdialog in Sperrenberg, wo auch Lützow und Bessin zusammen aufgetreten sind. Also da gibt es jetzt zumindest quasi keine Animositäten zwischen diesen beiden. Aber also Springer und Berns, das kann man schon sagen. Also der Landesverband galt ja lange als gespalten und Berndt und Springer gehören da schon zu dem einen Lager.
Wollte ich gerade fragen, also Stichwort Spaltung. Ist der Verband damit dann nicht auch noch gespalten? Also überhaupt, wir haben zwar gesagt, Birgit Bessin macht da ein Geheimnis draus, ob sie nochmal antritt, aber weißt du mehr? Wird sie überhaupt ihren Hut nochmal in den Ring werfen?
Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Also gegenüber der Öffentlichkeit hat sie auch gestern Abend nochmal gesagt, dass sie das nicht sagen möchte. Ob sie antritt oder nicht, es wird wie gesagt vermutet, dass sie eben nicht nochmal antritt. Sie stand jetzt zuletzt auch in der Kritik von anderen Kreisverbänden, dass die Organisation gerade jetzt auf dem Weg zur Landtagswahl in der Partei eben auch nicht so rund läuft, dass man diese Aufstellungsparteitage für die Landesliste, dass die relativ spät anstehen, dass das Parteiprogramm relativ spät auch erst ja, bestätigt werden kann oder abgeschlossen werden kann. Und deshalb scheint es halt so, dass sie auch Rückhalt, sage ich mal, bei den Kreisverbänden da verloren hat.
Das heißt also, wenn wir jetzt mal spekulieren, wenn es zu einer Neubesetzung käme und René Springer, neuer Landeschef der AfD in Brandenburg, würde, was würde das dann für die AfD bedeuten? Wäre das dann eine fortwährende Spaltung oder wäre das schon so ein Wiederzusammenführen?
Das kommt dann, glaube ich, auch auf sein Agieren drauf an, ob man vielleicht auch den etwas gekränkteren Teil der Partei wieder mitnehmen kann, ob man das quasi irgendwie kitten kann. Vielleicht gehen wir auf diese Spaltung dann nochmal ein. Also es gibt quasi so zwei Lager.
Ja.
Die aber inhaltlich sich wenig unterscheiden. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel Reden im Landtag anhört, dann kann man jetzt nicht sagen, wer gehört irgendwie zu den einen und wer gehört zu den anderen. Dieser Unterschied, würde ich sagen, ist eher so einer taktischer Natur. Also es gibt dieses Lager um Hans-Christoph Berndt und René Springer und die sagen halt, die wollen professioneller auftreten, die wollen sich regierungsfähig machen und klar, die wollen halt auch aus den begrenzten Möglichkeiten der Opposition im Prinzip raus. Und auf der anderen Seite ist dann das Lager auch um Bessin, die ja lange mit Andreas Kalbitz da verknüpft war. Über den hatten wir ja gerade schon gesprochen. Der ist dann, war dann irgendwann nicht mehr Fraktions- und Landesvorsitzender, aber hatte lange schon auch noch einen ziemlichen Einfluss auf die Partei. Also vor 2 Jahren, als er da auf den Parteitag gekommen ist, als Nichtmitglied, haben andere Leute, die auf dem Parteitag waren, auch noch Selfies mit ihm machen wollen zum Beispiel. Und da kommt dann, glaube ich, auch einfach so eine persönliche Komponente ins Spiel, dass diese beiden Lager spaltet. Bei Kalbitz wurde lange sein Führungsstil kritisiert, dass er stark in Freund und Feind unterscheidet und da eine Loyalität irgendwie über alles stellt. Der war ihm aber auch in Ungnade gefallen, weil er einen anderen Landtagsabgeordneten so in die Seite geboxt hatte, dass der wahrscheinlich davon einen Milzriss hatte. Und ja, damals war er dann deswegen, glaube ich, bei vielen unten durch. Wie groß jetzt heute sein Einfluss ist, das ist irgendwo schwer zu sagen. Aber ich glaube, da wo dieser Spalt heute in der Partei verläuft, ist halt zum einen diese persönliche Komponente und zum anderen die Frage dieser Professionalisierung. Will man sich koalitionsfähig machen oder nicht? Es sagen zwar, glaube ich, alle, dass sie Regierungsverantwortung wollen. Also die wollen schon alle auch da an die Macht. Aber zum Beispiel hatte jetzt Kalbitz vor kurzem öffentlich auch nochmal gesagt oder fast so eine Warnung, sage ich mal, auch an die geschickt, die quasi jetzt schon an Ministerposten denken. Also dieser Unterschied ist dann zum einen quasi noch im Privaten irgendwo zu sehen, kann man eigentlich miteinander oder kann man nicht, und zum anderen geht es um diese Regierungs- oder Koalitionsfähigkeit und naja, die Frage, wie will man es im Endeffekt dann umsetzen?
Stichwort Regierungsfähigkeit. De facto haben Sie absehbar doch keinen Koalitionspartner, denn da steht doch die Brandmauer der CDU in Brandenburg, oder?
Genau, also ich glaube, das kann man jetzt schon sagen. Das kann man wahrscheinlich auch für die nächste Legislaturperiode sagen. Aber nichtsdestotrotz, zumindest die Umfragewerte der AfD sind hoch. Also die liegen gerade bei, sagen wir, 28-32%. Und egal welche Umfrage, also sie würden gerade stärkste Kraft werden. Das heißt, irgendwie muss man sich mit ihr dann auch auseinandersetzen müssen. Und das wird jetzt nicht von heute auf gleich geschehen. Aber die Frage ist natürlich schon, was macht das auch mit anderen Parteien? Sollten jetzt wirklich so die Smarten oder die so smart auftreten und sagen, sie wollen regierungsfähig oder koalitionsfähig sein, wenn die jetzt in die erste Reihe gestellt werden?
Also in der AfD In Brandenburg kämpfen zwei Lager und es kommt sozusagen mit aller Wahrscheinlichkeit nach zum Showdown auf dem Parteitag. Abschließend nochmal der Hinweis für alle, die uns jetzt im RBB 24 Inforadio gehört haben. Möglicherweise wissen Sie aus den Nachrichten schon mehr, aber wir hier sind im Podcast und haben mal geschaut, was werden könnte und was ist. Stefanie, ich danke dir.
Ich danke dir.
Stefanie Teißler war das aus unserer RBB Landespolitikredaktion in Potsdam. Und damit schließen wir unsere Rechercheakten für heute. Das war die Spreepolitik für diese Woche. Und wenn Sie jetzt sagen, ach schade, diese ganzen politischen Duelle sind schon ganz spannend, dann sind vielleicht auch Duelle anderer Art etwas für Sie, nämlich sportlicher Natur. Deshalb an dieser Stelle die Empfehlung für unseren Union und Hertha-Podcast Hauptstadtderby. Der ehemalige Hertha-Kapitän Axel Kruse und der frühere Sportdirektor von Union Berlin Christian Beek analysieren die Lage ihrer beiden Vereine jeden Montag. Eine Stunde Taktik, Tore, Tränen, Triumphe in Köpenick und Charlottenburg. Hauptstadtderby, das ist der Bundesliga-Podcast vom RBB Sport. Gibt's in der ARD-Audiothek, wie auch uns die Spreepolitik. Danke für dieses Mal, sagt Thorsten Gabriel.